Man sollte es nicht für möglich halten. Ich bin immer noch beim Thema Erneuerung. Ich kann euch aber Hoffnung machen, die Serie geht langsam dem Ende entgegen. Worum geht's? In der Offenbarung im 2. Kapitel ab Vers 2 heißt es, da schreibt man eine Gemeinde: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Ich weiß, du kannst die Bösen nicht ertragen. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erkannt. Du hast ausgeharrt um meines Namens willen, Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Werken. Wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von der Stelle rücken. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Und wenn wir dadurch unser Schild erinnert werden, dann schlage ich mal praktischerweise vor, dass wir vielleicht darunter etwas Platz schaffen und dass ihr euch, Schwestern und Brüder, Gedanken macht. Erneuerung durch, Erneuerung in. Und wir könnten da eine ganze Reihe von Zetteln wiederfinden und uns daran deutlich machen, dass das keine Sache ist von 2 Jahre Predigtreihe, keine Sache ist von Sonntag sich immer wieder aufraffen, in die Gemeinde zu gehen. Auch das könnte Erneuerung sein, aber nicht für uns, da wir schaffen das eigentlich recht gut. Aber dass wir es mit Leben füllen und praktisch nah machen. So, den Text hat Joachim gelesen und er hat so lebendig gemacht, dass ich ihn nicht nochmal lese. Ich glaube, wir haben ihn noch in Erinnerung. Aber eins möchte ich dazu noch sagen, rein sachlicher Art. Nun könnten die Schwestern denken, warum ist da nur von Söhnen und von Sohnschaft die Rede? Na, ganz einfach. Man muss eben genau das immer, wenn man die Bibel liest, bedenken, was ist daran zeitgebunden? Wenn zu der Zeit er gesagt hätte, Schwestern, ihr seid Kinder, das hätten die nicht verstanden, weil Frauen zu der Zeit in der Situation kein Erbrecht hatten. Das war früher in Israel mal anders, aber zu dieser Zeit war es so. Also dass dieser ganze Stelle der Schrift wäre unverständlich für die Zuhörer gewesen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir heute moderne Übersetzungen haben, die das dann versuchen, verständlich zu machen. Jede Medaille hat 2 Seiten. Das ist die Bataillonsmedaille meines Schwiegersohns, der Hauptmann im 313. Bataillon ist. Er ist Soldat geworden, um niemals kämpfen zu müssen. Vor seinem Quartier steht: Wir üben für den Krieg, damit Friede bleibt. Das ist Kameradschaft. Der Wille gewesen, von klein auf etwas für sein Vaterland zu tun. Da müsst ihr mal sehen, er hat vor 14 Tagen seine neue Kompanie übernommen. Mit welcher Inbrunst die dort stehen, wie Kameradschaft gepflegt wird, anschließend die Ansprache im Casino. Und wer diese Medaille nicht bei sich hat und damit im Casino angetroffen wird, der kann den Abend bezahlen. Deswegen habe ich immer, wenn ich nach Farel fahre, habe ich immer die Medaille dabei. Aber die Kehrseite der Medaille, und das gehört zusammen, man kann nicht nur Kameradschaft haben, man kann nicht nur sagen, ich will den Krieg nicht. Da ist die Kehrseite. Hatte niemand gedacht, als er sich dafür entschieden hat. Einsatz in Kosovo, in Bosnien, in Kenia, in Djibouti, in Mazedonien und in Afghanistan. Und da geht es schon darum, diese blanke Seite der Vorderseite mit seinem Leben auszufüllen, mit seinem Leben dafür zu stehen. Ich hoffe, ich habe deutlich gemacht, das ist auch in unserem Glauben so. Die eine Seite Rechtfertigung und die andere Seite Heiligung. Das eine gibt es ohne das andere nicht. Die eine Seite Vater und die andere Seite Kind, weil was wäre das für ein Vater ohne Kinder? Aber das zeigt, worum es hier geht. Hier geht es nicht um Angst, nicht um Gegensätze. Was bitteschön muss ein Kind tun, damit der Vater oder die Mutter sagt, du bist nicht mehr mein Kind. Und selbst wenn er das tun würde, es würde nichts daran ändern. Allenfalls Kinder können sich von ihren Eltern lossagen. Deswegen ist ja nicht umsonst der Spruch, ein Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und so müsste man bei einem Christen erkennen, von welchem Stamm er ist. Kann man sagen, ein Christ, der keine Frucht trägt, ist kein Christ? Aber christlicher Glaube zählt nicht auf eigene Leistungen, sondern er rechnet mit Satan. Das ist ja etwas, was wir mittlerweile gern verdrängen. Wir sind die Bösen. Jesus hat alles für uns getan. Aber da ist noch jemand, der Fürst dieser Welt, der Durcheinanderbringer. Und wir beten dem Vater unser, nicht erlöse uns vom Bösen, sondern von dem Bösen. Und wer das in dieser Welt verdrängt, der wird sich natürlich wundern über gewisse Dinge, die in der Welt passieren. Über das Elend, was in der Welt ist. Über die Ungerechtigkeit, über das Leiden. Mein 8 Wochen alter Enkelsohn wiegt nun über 5 Kilo. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass ein 5-jähriges Mädchen verhungert ist und sie wog am Ende 5 Kilo. Da kann man schon verstehen, dass dann Leute sagen, und wo war da euer Gott? Ja, er war da, er hat dafür am Kreuz gehangen und er kann mitfühlen. Aber da ist noch der Fürst dieser Welt. Und wir rechnen und setzen auf Jesus, weil wir wissen, auch das Leiden dieses Kindes, so unverständlich das für uns ist, war letztlich nicht sinnlos. In unserem Leben zählt nicht Leistung. Im Rennen um den Wettstreit, natürlich rennen wir, natürlich kämpfen wir, als ob wir auf uns selbst gestellt werden. Aber eins wissen wir, der Sieg ist bereits errungen. Petrus, 5. Kapitel, der 1. Petrusbrief, die Verse 6 bis 11. Beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens. Wisst, dass eure Brüder in der ganzen Welt die gleichen Leiden ertragen müssen. Der Gott aller Gnade aber, der euch in die Gemeinschaft mit Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf festem Grund stellen. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Und Amen heißt ja. So ist es. So soll es sein. Glaubt ihr das? Was ist denn Glaube? Es gibt ja so Beispiele, ich glaube, dass eine Ampel auf Rot, Gelb und dann Grün folgt. Nein, das ist kein Glaube. Das ist Wissen. Ich glaube, dass wenn ich ein gesundheitliches Problem habe, der Facharzt mir helfen kann. Jetzt kann man sich auch irren. Erst bin ich zu einem Arzt gegangen, das linke Ohr operiert. Das ist nicht gelungen. Das Trommelfell hatte ein Loch. Ein Jahr später bin ich zu einem anderen Arzt gegangen, den hielt ich für kompetenter. Der hat mich nochmal operiert. Der hat mir auch Hoffnung gemacht. Der hat schon 2000 Operationen an Ohren durchgeführt. Jetzt trage ich 2 Hörgeräte. Glauben ist also immer ein Sprung über mein eigenes Wissen, mein eigenes Verstehen hinaus. Wenn ich denke, ich bin schlauer als all die Ärzte, ich kann doch mehr, ja, dann muss ich mich selbst behandeln. Genauso ist biblischer Glaube. Ich habe ein schönes Beispiel dafür gefunden bei Matthäus. Ihr kennt die Begebenheit alle, der Hauptmann, der zu Jesus kommt, und im 8. Kapitel in Vers 8 wird dann Folgendes vom Hauptmann berichtet. Da antwortete der Hauptmann: Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Der Hauptmann verlässt seine Möglichkeiten. Er hat erkannt, alle unsere fähigen Divisionsärzte, alle unsere Medizin, hat alles nicht geholfen. Hier ist einer, ich verstehe nicht wie, ich verstehe nicht warum, aber ich habe den Glauben und deswegen habe ich mich in Bewegung gesetzt. Den festen Glauben, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Er rechnet mit Jesu Möglichkeiten über sein Verstehen hinaus. Das ist, was Jesus als echten Glauben bezeichnet. Und er macht das mit den Worten, Vers 10. Jesus war erstaunt. Da gibt es einen Menschen, der den Sohn Gottes in Erstaunen versetzt. Als er das hörte und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, also sozusagen zu uns: Amen, wahrlich, wirklich, das sage ich euch, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei keinen gefunden. Hoffentlich muss er nicht sagen, einen solchen Glauben habe ich in eurer Gemeinde nicht gefunden. Und Jesus reagiert auf dieses Glaubenszeugnis. Und das ist in Vers 13 berichtet. Und zum Hauptmann sagte Jesus: Geh, es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Nicht wie du erbeten hast, nicht wie du erbettelt hast, nicht wie du erhofft hast, nicht wie du gefragt hast. Es soll geschehen, wie du geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde der Diener gesund. Biblischer Glaube ist Vertrauen. Man kann das ja auch ersetzen. Wir tun das ja an vielen Stellen. Als Petrus versucht, auf Wasser zu gehen, hat Jesus ihn nachher getadelt. Habt ihr so wenig Glauben, Vertrauen auf mich? Und in dem Augenblick, als er anfing zu zweifeln, ging er unter. Aber ich kann uns nur Mut machen. Biblischer Glaube ist Ruhen in Gott, der treu ist, Das ist nicht Krampf, das ist nicht Hektik, das ist nicht aufgetragen, ist Ruhen in Gott. Nicht als Passivität, sondern bei allen eigenen Aktivitäten. Und wir entfalten die ja in der Gemeinde. Wir haben neue Gesprächskreise, werden uns heute zusammensetzen, nächstes Jahr das Treffen. Wir haben Familientreffen in Klecken gehabt. Wir haben Glaubensfragen, wir haben den Glaubenskurs, wir haben Missionsveranstaltungen. Aber bei all unseren Schwächen und Grenzen wissen wir, dass er, unser Herr, seine Ziele erreicht. Und deswegen können wir auch mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass heute in der Elim-Gemeinde 60 Menschen getauft werden, mit Jesus sterben und auferwecken. Natürlich dürfen wir denken, wäre auch schön, wenn wir auch mal 60 hätten, aber es müsste ja nicht 60 sein, 6 wäre ja auch schon was. Also weiter. Was ist das für ein Aktivismus? Mir läuft immer ein Schauer den Rücken runter, wenn Leute dann beten um vollmächtiges Gebet. Wir suchen oder viele suchen einen festen Glauben. Den suchen sie auf Tagungen, den suchen sie in Büchern, den suchen sie in Gesprächen. Sie möchten hinter das Geheimnis kommen. Was gibt dir Kraft? Was errettet mich? Was bringt mich auf die sichere Seite? Welche Police könnte ich abschließen? Bei welcher Versicherung? Bei welcher vollkommenen Gemeinde? Und die das tun, werden unweigerlich enttäuscht. Das enttäuscht haben wir ja negativ, aber positiv. Die Täuschung fällt weg. Und manche resignieren dann. Sie geben auf. Noch eine Niederlage im Leben. Klasse. Ich mein Leben betrachte nicht meins, sondern wenn ich so an die Glaubenssache rangehe, dann komme ich irgendwann an das Ende aller Illusionen. Dann bin ich enttäuscht, deprimiert, wirklich gescheitert. Vielleicht, weil ich Jesus nicht zugehört habe. Sie erkennen nämlich nicht, was sie sind. Sie suchen nach etwas, was sie nicht finden können. Weil, was sind sie? Sie sind von Jesus erkannt. Erlösung durch Jesus Christus, erlöst durch Jesus Christus. Gerettet, gerechtfertigt. Ich habe Frieden mit Gott. Zugang zu Gott. Ich bin Gottes Kind. Und als sein Kind in alle Ewigkeit geborgen. Ein Christenleben kann nur in Anführungszeichen funktionieren als Leben im Vertrauen auf Gott. 2. Korinther, 5. Kapitel, Vers 7. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wenn wir sehen würden, wäre es kein Glauben mehr, wäre es Wissen und wäre es kein Kunststück mehr. Römer 1,17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Sind wir uns klar, ein Christ, der mit dem Vertrauen auf Gott Probleme hat, hat in allen Bereichen Probleme. Im Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt aus dem Unsichtbaren erschaffen hat. Damit fängt es schon mal an. Das kann man nur glauben. Da gibt es ja die Evolutionstheorie, aber wir glauben. Das kann ich nicht beweisen, weil ich nicht dabei war, aber die auch nicht. Hebräer 11,3. Gott hat die Welt aus dem Unsichtbaren erschaffen. Ende der Durchsage. Das glaube ich. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Darüber möchte ich damit gar keinen streiten, weil das kann ich gar nicht. Ich kann es nicht beweisen. Ja, das Gegenteil auch nicht. Das ist mein Glaube und ich weiß, wem ich vertraue. Im Glauben nehmen wir die Erlösung durch Jesus Christus für uns persönlich an. Das kann niemand für uns tun. Aber eins, das kann mir auch niemand bestreiten. Ich habe das getan, das ist meine Entscheidung und dazu stehe ich, so wahr mir Gott helfe. Als Glaubende beanspruchen wir eine neue Identität. Wir glauben, dass wir Sündenvergebung haben. Gerechtfertigte Kinder Gottes und Erben sind. Ja, das wären schöne Erben, die jeden zweiten Tag mit ihrer Enterbung rechnen müssen. Wer glaubt allerdings, ohne Sünde leben zu können, macht Gott zum Lügner. Nicht die Sünde ist gestorben, sondern die Sünde, Satan, hat keine Macht mehr über uns. Wir werden immer fallen. Thomas Doll hat das vor 3 Tagen so schön gesagt. Heute liegen wir am Boden. Letzten Sonntag lagen wir am Boden. Aber wir werden wieder aufstehen. Gestern Abend, ich habe es mir gar nicht angeguckt, nur den Rest noch. Als ich zu Bett ging, war das Pokalendspiel und da waren sie wieder oben. Das war Vertrauen vielleicht auf die Eigenleistung. Aber etwas von diesem Vertrauen muss ein Christ haben. Er fällt auf die Nase und er ist oft ganz unten. Und wenn wir glauben, dass wir so einen Halleluja-Glauben haben und immer strahlend durch die Welt gehen und immer optimistisch sind und immer froh gesinnt sind, der macht sich selbst was vor. Der kann auch kein glaubwürdiges Zeugnis geben. Aber eins wissen wir, so oft ich falle, ich bleibe nicht liegen. Warum? Mein Vater ist da. Jeder Erlöste ist Kind, Erbe Gottes. Das sollte für jeden Christen die verlässlichste Tatsache in seinem Leben sein. Ich mag das so überspitzt eigentlich gar nicht sagen, aber es ist meine Art. Manche kreiden mir das an, aber ich kann einfach nicht anders. Sonst müsste man demjenigen oder derjenigen empfehlen, der katholischen Kirche beizutreten. Das ist heute errettet, aus dem Beichtstuhl raus. Jetzt kann ich sterben. Jetzt bin ich im Zustand der heiligmachenden Gnade. Eine Sünde, nichts war damit Paradies. Draußen bist du wieder. Nach katholischer Lehre, warum lebt der Mensch auf Erden, habe ich gelernt im Katechismus, im Religionsunterricht. Der Mensch lebt auf Erden, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Bis dahin ist er noch gut, möchte ich auch. Und dadurch in den Himmel zu kommen. Viel Glück. Gott hat den Geist, muss mir einer vorstellen, ich habe das auch schon so oft gesagt, so selbstverständlich, Gott hat den Geist in unsere Herzen gesandt, damit wir diese Stellung annehmen, ihn Vater nennen. Wird das nie, manche Predigten vergisst man da, aber eine Predigt, Dieter hat sie gehalten, aus dem Buch Der Weite Ritt, als dieser Kreuzritter nach vielen Jahren die ganze Welt, zuletzt war er in der Mongolei, bringt 2 Diener, glaube ich, waren es mit, jetzt kommen die das erste Marienburg ins christliche Europa und dann sagt er, jetzt geht nach Haus wieder, ihr seid, damals hatte man Mohammedaner wohl noch, nein, wir bleiben bei dir. Ja, aber wenn wir jetzt in deine Heimat kommen, dann müssen wir doch wissen, wie wir mit eurem Gott reden sollen. Und er sagt, oh, ich Kreuzritter, ich kann kein Gebet. Und er erinnerte sich, ach, das Vaterunser. Und er sagte, also wir Christen beten so. Vater unser. Weiter ist er nicht gekommen. Weil die sind vom Pferd gesprungen. Die haben gesagt, was? Du nennst Gott Vater? Ihr nennt Gott Vater. Die Geschichte geht dann noch weiter, aber das ist jetzt nicht Gegenstand. In dem Augenblick, in dem Gott seinen Geist in uns zurückziehen würde, wären wir rettungslos verloren. Aber das Schöne ist, wir müssen nicht mehr beten wie David: Nimm deinen Geist nicht von mir. Wir haben den Heiligen Geist als Angeld, als Siegel, als Stempel. Kann man nicht mehr löschen, erhalten. Die Frage ist nur, wie viel Raum geben wir ihm in uns? Aber wir dürfen diese Rechtsstellung als Kinder und Erben in Anspruch nehmen. Wir dürfen darauf pochen. Also für mich ist das der Kern des neuen Lebens in Christus. Und das ist frohe Botschaft. Was im Kreuz und in der Auferstehung mit Christus geschah, vollzieht sich an jedem Menschen in der Taufe, wenn er sie wirklich gläubig vollzieht. Und das wünsche ich den 60 Täuflingen heute in der Elim-Gemeinde, dass sie mit Jesus sterben in der Taufe und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Es geht also darum, dass wir das, was Gott über uns sagt, akzeptieren. Akzeptieren, nicht vollbringen. Das ist Glaubenssicht. Das ist das Entscheidende. Grundlage für persönliche Veränderung, Erneuerung. Solange wir denken, wir müssen das vollbringen und wir können das Gott dann sozusagen an den Altar bringen, unsere guten Werke ihm opfern, solange kann daraus nichts werden. Das ist Voraussetzung für Sieg im Kampf gegen die Sünde. Wisst ihr, was eine Win-Win-Situation ist? Das ist so Managerdeutsch modern. Also das heißt, du bist in einer Situation geschäftlich, du kannst gar nicht verlieren. Egal, wie der andere sich entscheidet, du bist der Sieger. Also ich habe zum Beispiel zwei Angebote, die wollen mit mir noch reden, aber die eine Zusage habe ich schon. Bin in einer Win-Win-Situation. Der nimmt mich, ist noch besser, oder ich habe die andere Stellung schon sicher. Wir Christen sind in einer Win-Win-Situation. Wir können nicht verlieren. Außer wir wollen es. Wenn ich die Stellung habe, trete sie nicht an. Ja, so, mein Problem. Kann kein anderer für mich tun. Ne? Hallo, ich bin hier, wollte Uli Stelle antreten. Du spinnst doch, womit? Hier habe ich doch keinen Vertrag. Durch den Glauben erleben wir, wie wir immer mehr loslassen, loslassen von unserem zerstörerischen Kreisen um uns selbst. Immer mehr. Ich weiß, das ist schwer. Bin so viel Lu. Aber man muss doch irgendwo erleben, es gelingt besser. Von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, manchmal auch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Wie lange der große Baumeister an uns arbeitet, das entscheidet er. Durch den Glauben trauen wir Gott zu, dass er uns verändert. Im Glauben erwarten wir Großes von Gott. Jeremia 33, Kapitel, Vers 3. Rufe zu mir, so will ich dir antworten und dir große, unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht kennst. Ist davon unser Leben geprägt? Nee, wir machen uns nehmen das so zurück. Ich mache mir lieber kleinmütige Gedanken und Hoffnungen. Bei so einem Lottogewinn wäre auch nicht schlecht. Ne? Was ist das gegenüber dieser Verheißung? Glauben wir das, was Petrus geschrieben hat in seinem ersten Brief, im 7. Kapitel? Nein, wir Menschen sind so gestrickt, wenn jemand die erste Stelle der Karriereleiter hochgeklettert ist, dann merkt er schon das andere an seinem Tisch säbeln, an seinem Stuhl, und da muss er sich wehren. Und dann kann man hören, wenn ich mit dir fertig bin, passt dir kein Hut mehr. Das kommt mir dann vor wie Angstkläffen. Schon mal für sorgen, dass die Leute genügend Abstand zu ihm halten, ihm Respekt entgegenbringen. Gott wird fertig mit unseren Problemen und sogar mit uns selbst. Dafür hat er seinen Sohn am Kreuz geopfert. Trauen wir ihm das zu? Geben wir uns in seine Hände, sonst werden wir es nicht erfahren. Kommen wir zum Schluss, fast pünktlich, so halbwegs. Wisst ihr, was eine Transaktion ist? Eine Transaktion ist per Definition ein über das Normale hinausgehendes Geschäft. Gott hat uns zu seinen Kindern Erben gemacht. Normal ist das nicht. Nehmen wir die Transaktion Gottes mit uns an. Stellen wir uns, unser ganzes Sein, auf den Boden dieser Tatsache. Für uns im Glauben Tatsache, Glaubenstatsache. Trauen wir ihm und nicht uns. Das ist allerdings Glauben. Und dann lassen wir uns in seine Hände fallen. Glauben wir, dass uns seine rettende Hand festhält, solange wir das wollen. Er wird das nicht gegen unseren Willen tun. Wir werden weiterhin versagen. Wir werden aber nicht verzweifeln. Und wir werden nicht an unsere Zukunft zweifeln, die in unserer Heimat bei ihm sein wird. Und das sagt sich so leicht. Wenn es dann ans Sterben geht, ja, bete ich jeden Abend um ein gutes Ende. Weil wir wissen, wie viele Leute dann geprüft werden und wie schwer das ist. Und manche Dinge kann man gegen Lebensende so während der Predigt abgerufen werden. Das ist nun mal nicht jedem gegeben. Das würden wir uns wünschen. Aber wie Gott das immer bewerkstelligt, habt das Vertrauen. Bei allem Zweifeln. Aber verzweifeln, hoffe ich, werde ich dann nicht. Jesaja 43,1 fasst das nochmal, finde ich, so wunderbar zusammen, dass ich euch empfehlen kann, vielleicht den Satz mal aufzuschreiben und sichtbar hinzuhängen und den mal über eine Woche zu betrachten. Gott sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir.